Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Im Grundwasser und später auch im aufbereiteten Trinkwasser finden sich Abbauprodukte von Pestiziden. Wie das einzuordnen ist, erläutert gleich Dr. Alexander Eckert vom Umweltbundesamt. Im Nordseewasser liegen Schiffswracks und Munition aus den Weltkriegen mit Auswirkungen auf die Meereslebewesen. Wie Sie sich vor betrügerischen Investitionsangeboten schützen können, das ist heute Thema im Verbrauchertipp. Zunächst geht es aber um beispiellose Klimaveränderungen in Europa, die der aktuelle Copernicus-Forschungsbericht nachweist. Und wie sich Kommunen auf Folgen dieser Klimaveränderungen vorbereiten können, hat das Deutsche Institut für Urbanistik gestern erläutert. Copernicus, so heißt ein europäisches Erdbeobachtungsprogramm, das zum Beispiel Hochwasservorhersagen und Warnungen vor Dürren liefert. Im Fokus stehen aber auch die Überwachung der Atmosphäre und des Klimawandels. Morgen veröffentlicht Copernicus die 6. Ausgabe des Europäischen Klimagerichts auf des Europäischen Klimaberichts auf Grundlage von Daten aus dem Jahr 2022. Beispiellose Klimaveränderungen seien beobachtet worden. Georg Ehring hatte schon Gelegenheit, Einzelheiten nachzulesen.
Weltweit steht das Jahr 2022 bei der Temperatur auf Platz 5 oder 6. In Europa war es noch deutlich wärmer. Der Kontinent verzeichnete das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Messungen, so hat es das europäische Forschungsnetzwerk Copernicus ermittelt. Der Sommer brachte sogar einen Hitzerekord. Weltweit liegt der Temperaturanstieg inzwischen bei 1,2 Grad, so Rebecca Emmerton, Leitautorin des Berichts über den Zustand des Klimas in Europa.
In Europa ist dieser Anstieg sogar noch größer.
In Europa ist dieser Anstieg sogar noch größer. Hier ist es schon 2,2 Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Und die Arktis erwärmt sich noch schneller als der Rest des Globus. Hier wird die Erwärmung sogar auf 3 Grad geschätzt. Dass der Temperaturanstieg in dieser Region besonders schnell geht, ist kein Zufall. Es hängt mit der Lage des Kontinents zusammen, so Samantha Borges, stellvertretende Direktorin des Copernicus Klimawandeldienstes. Die europäische Region besteht vor allem aus Landmassen. Über dem Land geht die Erwärmung weltweit schneller voran. Außerdem gibt es viele Rückkopplungen zwischen der Arktis, die sich noch schneller erwärmt, und der europäischen Region. Charakteristisch für das vergangene Jahr waren ungewöhnliche Hitzewellen. In manchen Teilen Westeuropas wurden Temperaturen erreicht, die um 10 Grad höher waren als normalerweise in dieser Jahreszeit. Außergewöhnliche Temperaturrekorde gab es unter anderem in Großbritannien, wo das Thermometer zum ersten Mal auf über 40 Grad Celsius anstieg, Rebecca Emmerton. Zu den Gefahren, die die Hitzewellen im vergangenen Jahr mit sich gebracht haben, gehört die Ausbreitung von Waldbränden. Sie haben in der Europäischen Union die zweitgrößte Ausdehnung erreicht, die je verzeichnet wurde. Die hohen Temperaturen und die lange Sonnenscheindauer haben auch dazu beigetragen, dass die Konzentration von bodennahem Ozon in vielen Regionen ein gesundheitsschädliches Niveau erreicht hat. Dazu kam in vielen Regionen eine ungewöhnliche Trockenheit. In den Alpen verstärkte sich die Gletscherschmelze, gewaltige Eismassen gingen verloren. Vom Schmelzwasser der Gletscher hängt auch die Landwirtschaft in Regionen unterhalb der Berge ab, doch von Jahr zu Jahr gibt es weniger Gletscher. Insgesamt beläuft sich der Verlust auf 5 Kubikkilometer Eis. Um es anschaulich zu sagen, das entspricht einem Eiswürfel von 5,4 Mal der Höhe des Eiffelturms. Das laufende Jahr könnte zumindest weltweit noch höhere Temperaturen bringen. In den vergangenen 3 Jahren herrschten im östlichen Pazifik eher kühlere Wassertemperaturen vor. In der Fachsprache heißt dies La Niña-Ereignis. Das ist zu Ende gegangen und viele Forschende erwarten, dass ein El Niño folgt mit besonders warmen Temperaturen. Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus Klimawandeldienstes. Wenn wir ein El Niño-Ereignis bekommen, dann sehen wir Rekorde in der weltweiten Durchschnittstemperatur. Weltweit führt ein El Niño-Ereignis oft zu Rekordtemperaturen. Ob dies 2023 oder 2024 auch passieren wird, das ist noch nicht bekannt. Angesichts weiter steigender Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre wird die Erwärmung weitergehen, da ist sich die Wissenschaft sicher. Europa wird sich darauf einstellen müssen. Die Umwelt wird unsere Söhne und Töchter vor andere Herausforderungen stellen als die, die die Erwachsenen oder unsere Eltern und Großeltern zu meistern hatten. Wir bewegen uns wirklich in ein unerforschtes Territorium, in dem unsere gemeinsame Erfahrung weniger nützlich sein wird, als sie es noch vor wenigen Dekaden war.
In Europa war der Sommer 2022 der wärmste seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Wie können sich Kommunen nun an drohende Sintfluten, Hitzewellen und andere Folgen der Erderwärmung anpassen? Darüber informierte das Deutsche Institut für Urbanistik gestern. In drei Pilotvierteln in Köln und in Dortmund werden Ideen ausprobiert. Mehr dazu von Anja Nils.
Starkregen, Überflutungen, anhaltende Hitzewellen und Stürme sind Folgen des Klimawandels und auch bei uns ein immer größer werdendes Problem für Menschen und Städte. Die müssen nun ihre Klimaresilienz verbessern, das heißt robuster für und angepasster an die Folgen des Klimawandels sein. In drei Pilotquartieren in Köln und Dortmund erprobt das Deutsche Institut für Urbanistik, wie man dafür die Verwaltung, Bürger, Hauseigentümer und lokale Initiativen zusammenbringt und Kooperationen bildet, um dann konkrete Maßnahmen zu entwickeln. Dabei geht es nicht nur um Klimaanpassung durch bauliche Veränderungen, sagt Jens Hasse vom Deutschen Institut für Urbanistik.
Also nicht Deiche bauen oder Mauern oder Retentionsräume ausschließlich, sondern ein verändertes Verhalten im Umgang mit Klimafolgen zu lernen und auch regelmäßig zu verbessern, zu üben und dann auch eigenständig zu machen, wenn es geht.
Die betroffenen Menschen vor Ort sollen für klimatische Veränderungen und die Folgen sensibilisiert werden. Stefanie Bund, Sozialforscherin an der TU Dortmund, hat für ein vom Bundesbildungsministerium gefördertes Forschungsprojekt solche Initiativen begleitet. In Dortmund zum Beispiel bildete sich eine lokale Aktionsgruppe Hitzekommunikation, die dafür sorgt, dass ein Hitzeknigge an diejenigen verteilt wird, die am stärksten unter den hohen Temperaturen leiden.
Der Hitzeknigge enthält Informationen für die gesamte Stadt, also zum Beispiel ein Hitzetelefon, welches von zwei Seniorenbüros angeboten wird, sowie zum Beispiel ein Hinweis zur Trinkwassersprechstunde der Verbraucherzentrale Dortmund. Und außerdem wurde ein Flyer entwickelt, Tipps bei Hitze für Kinder, der eben für die Zielgruppe Eltern entwickelt wurde.
Auch in Köln-Deutz ging es um ein ähnliches Thema. Hier haben sich ältere Menschen zusammengeschlossen, um einen Hitzespickzettel zu entwickeln.
Der zeigt eben kühle Orte in Köln-Deutz, zeigt, wo gibt es kostenfreies Wasser, gibt Tipps im Umgang mit Hitze, hat wichtige Telefonnummern aufgenommen und wurde eben vom Seniorennetzwerk entwickelt. Und die Kartierung vor Ort haben die Seniorinnen auch selber abgelaufen.
Und weil sich in der Regel nur diejenigen engagieren, die auch persönlich betroffen sind, sei es wichtig, die Folgen des Klimawandels jedem Einzelnen immer wieder an lokalen Beispielen zu verdeutlichen, meint Jens Busse vom Deutschen Institut für Urbanistik. In Köln gehe es wegen des nahegelegenen Rheins auch häufig um das Thema Hochwasser.
Es gibt eine Starkregengefahrenkarte hier aus Deutz als Beispiel. Das Gleiche gibt es auf der Temperaturseite über eine Klimaanalyse. Wir haben visualisiert, wie hoch Wasser stehen würde an dieser Stelle, nämlich so viel, dass es sowohl in Garagen läuft und Keller als auch, dass PKWs beschädigt werden können, dass es möglicherweise zu Schädigungen von Passanten kommen kann etc. Und dann haben wir hier einfach in den Häusern drumherum einfach die Leute zusammengeholt,
um dann gemeinsam Maßnahmen zur Klimaresilienz zu entwickeln. In verschiedenen Projekten ging es also um Starkregen- oder Hitzevorsorge oder die Klimafunktion des Stadtgrüns. Im Dortmunder Hafenquartier wurden 30 Sensoren an Straßenlaternen aufgehängt, die dort die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Die Messdaten werden ausgewertet und sollen in einer App kühle und heiße Orte und Wege darstellen. Die Menschen, die im Quartier unterwegs sind, können könnten dann alternative, kühle Routen für ihre Alltagswege finden. Eine andere Gruppe initiierte eine sogenannte Wassertanke, also eine öffentlich zugängliche, gemeinschaftlich genutzte Regentonne für die Pflege von Baumscheiben und Gemeinschaftsgärten. In Köln-Deutz wird eine Flachdachkarte erstellt, um das Potenzial an Dächern zu verdeutlichen, die man als Wasserspeicher begrünen könnte. Und in einer Kölner Straße wird für das Regenwassermanagement eine tiefer gelegte Rasenfläche geschaffen, unter der sich ein Wasserspeicher befindet. Alle Ideen für eine klimarobuste Entwicklung in den Pilotgebieten werden gesammelt und sollen dann auch auf weitere Stadtteile oder andere Städte übertragbar sein.
Anpassung an die Klimaveränderungen vor Ort. Das Deutsche Institut für Urbanistik informierte über Pilotprojekte dazu. Chlortalonil. Ein Pilzbekämpfungsmittel des Chemiekonzerns Syngenta wurde lange in der Landwirtschaft eingesetzt. Seit 3 Jahren darf es aber in Europa nicht mehr ausgebracht werden, weil das Fungizid und seine Abbauprodukte krebserregend sein könnten. Spuren der Abbauprodukte wurden 2020 in der Schweiz und vor kurzem auch in Frankreich nachgewiesen. Wie die Situation in Deutschland aussieht, darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Alexander Eckert gesprochen. Beim Umweltbundesamt befasst er sich mit der Toxikologie des Trink- und Badebeckenwassers. Ich fragte ihn zunächst, was über eine mögliche Belastung des Grund- und Trinkwassers in Deutschland mit Abbauprodukten von Chlortalonil bekannt ist.
Für das Grundwasser wird zurzeit ein neuer Bericht zu Pflanzenschutzmitteln erstellt. Dabei müssen auch erstmals die sogenannten nicht relevanten Metaboliten untersucht werden. Das sind Stoffe, die deutlich weniger toxisch sind als die Ausgangssubstanz. Das bezieht sich in dem Fall aber nur auf die Toxizität im Vergleich zum Menschen. Das Umweltbundesamt hat dazu eine Empfehlung erstellt, welche Stoffe und welche Metaboliten untersucht werden. Also es ist ja durchaus bekannt, dass intensive Landwirtschaft zur Beeinträchtigung des Grundwassers beiträgt. Im Trinkwasser ist das eigentlich eine etwas andere Situation, da Trinkwasser vor der Abgabe an die Verbraucherinnen untersucht und wenn nötig aufbereitet wird. Das heißt, es werden unerwünschte Stoffe entfernt. Wenn Sie sich beispielsweise die Situation von Nitrat im Grundwasser ansehen, da haben Sie erhebliche Probleme. Und im Trinkwasser kann es aber durch die Aufbereitung größtenteils entfernt werden, sodass wir praktisch keine Nitratüberschreitungen im Trinkwasser finden.
Metaboliten, also diese Abbauprodukte von Chlortalonil und anderen Pestiziden, gehören laut EU zu den nicht relevanten Metaboliten, von denen es eine ganze Menge gibt. Sie haben den Begriff eben ja schon einmal erklärt. Für ihr Vorkommen im Grundwasser und auch im Trinkwasser gilt ein gesundheitlicher Orientierungswert, kein Grenzwert. Jetzt werden aber die Grundwasserverordnung und die Verordnung für die Trinkwassereinzugsgebiete überarbeitet. Was hat das für eine Bedeutung für die zukünftige Bewertung von Pestizidabbauprodukten?
In der Neuauflage wird auch eine Verpflichtung zur Untersuchung auf die eben schon angesprochenen nicht relevanten Metaboliten verankert. Ähnlich macht es im Trinkwasser, regelt das die neue Trinkwassereinzugsgebieteverordnung. Es muss allerdings beachtet werden, dass in Deutschland nicht relevante Metaboliten im Trinkwasser schon gemessen werden und mit einem gesundheitlichen Orientierungswert bewertet wurden. Da muss man nochmals aufpassen, weil diese gesundheitlichen Orientierungswerte oder kurz GOW, wie wir sagen, gelten nur für das Trinkwasser, nicht für das Grundwasser. Wo es aber keine toxikologischen begründeten Werte für das Grundwasser gibt, erhelfen sich die Kollegen und Kolleginnen aus dem Grundwasserbereich gerne mal mit einem gesundheitlichen Orientierungswert. Und die neue Trinkwassereinzugsgebieteverordnung ändert nur die juristische Basis der bisherigen Vorgehensweise im Trinkwasser. Es gibt also nicht eine grundsätzlich neue Vorgehensweise, sondern die wird nur auf eine andere Basis gestellt. Und andere EU-Staaten haben sich bisher wenig bis gar nicht mit diesen nicht relevanten Metaboliten beschäftigt. Und das hat zu Problemen beispielsweise in Frankreich geführt.
Wenn es jetzt heißt, die Länderbehörden finden Stoffe im Trinkwasser, die eigentlich nicht dahin gehören, wie besorgniserregend ist das denn eigentlich?
Das ist gerade bei Pflanzenschutzmitteln aus gesundheitlicher Sicht in den allermeisten Fällen nicht bedenklich. Denn der Grenzwert für die Pflanzenschutzmittel ist auf trinkwasserhygienischen Überlegungen begründet und nicht auf toxikologischen Beweggründen. Deshalb liegt der Grenzwert bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. weil man gesagt hat, alles, was unter 0,1 Mikrogramm pro Liter im Trinkwasser ist, kann als ungefährlich und das Trinkwasser somit als rein bewertet werden. Also bei Pflanzenschutzmitteln nochmal ganz wichtig, die Reinheit ist der entscheidende Faktor und nicht die Toxizität. Ich möchte da mal ein Beispiel nennen, und zwar das Chlortalonil, über das wir ja schon gesprochen haben. Da dürfte ein Mensch pro Tag 15 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Würde man das auf eine Trinkwasserkonzentration umrechnen, wären im Trinkwasser 50 Mikrogramm pro Liter aus gesundheitlicher Sicht zulässig. Dieser Wert ist um den Faktor 500 höher als der Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Das heißt, es muss schon eine sehr starke Grenzwertüberschreitung vorliegen, um überhaupt eine gesundheitliche Besorgnis hervorzurufen.
Ist das bei Abbauprodukten anderer Pflanzenbehandlungsmittel ähnlich zu sehen?
Ja, das ist ähnlich zu sehen, weil die tatsächlich gesundheitlichen Werte sind deutlich höher als die Werte, die man aus Trinkwasserreinheit nimmt.
Und das machen andere Länder anders, wie beispielsweise Frankreich.
Die EU-Richtlinie für die Pflanzenschutzmittel gilt in Frankreich genauso wie in Deutschland. Der Hauptunterschied sind in dem Fall die nicht relevanten Metaboliten. In Frankreich hat man gesagt, naja, nicht relevante Metaboliten sind nicht relevant, deshalb muss man sich damit nicht beschäftigen. Und in Deutschland hat man aber gesagt, naja, so genau wissen wir es nicht, also wir gucken zumindest mal, welche Werte für diese Stoffe akzeptabel sind, auch wenn wir nur eine begrenzte Anzahl an Informationen zu den Stoffen haben.
Die Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasser in Deutschland sind gesundheitlich unbedenklich, sagt Alexander Eckert, Toxikologe beim Umweltbundesamt. Sie liegen seit vielen Jahrzehnten auf dem Grund der Nordsee. Schiffswracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, beladen mit Tonnen von Treibstoff, Waffen und Munition. Das europäische Forschungsprojekt North Sea Wracks, also Nordseewracks, hat in den vergangenen Jahren untersucht, wie gefährlich die rostenden Weltkriegshinterlassenschaften für das Leben im Meer sind. Nun hat das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven die Ergebnisse vorgestellt. Mirjam Benecke war dabei.
Wir haben im Süden von Helgoland die SMS Hela und beispielsweise in Richtung Meer Wattenmeer haben wir die SMS Friesland, die dort liegt.
Jan Wendt fährt mit dem Finger über die Seekarte auf einem großen Bildschirm. Seine Firma North.io hat die Karte im Laufe des North Sea Wrack Projekts entwickelt. Die Karte zeigt nicht nur, wo in der Nordsee Wracks aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg liegen, sondern auch, wie gefährlich sie sind.
Wenn wir jetzt Chance of Release angucken, also die Chance, dass dieses Wrack aufbricht, haben wir bei der SMS Friesland eine Chance von 45%, dass es in einem gewissen Zeitraum in den nächsten Jahren aufbricht.
North Sea Wracks, also Nordseewracks, ist ein europäisches Forschungsprojekt, gefördert mit 5 Millionen Euro von der EU. Mit dabei sind Forschungsinstitute in Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark. Die Forschenden sind zu 15 Wracks getaucht und haben dort Proben gesammelt. Muscheln, Steine, Fische.
Für uns hat die Arbeit eben tatsächlich in dem Moment angesetzt, wo die ganzen Projektpartner aus den unterschiedlichen Ländern uns quasi die Proben mehr oder weniger vor die Tür geliefert haben.
Sagt Dr. Jennifer Strese vom Toxikologischen Institut der Uni Kiel. Ihr Team hat untersucht, ob in den Proben Munitionsspuren, meist TNT, zu finden sind.
Wir haben eben den Nachweis dann erbracht, okay, wir finden diese Munitionsbestandteile in den Fischproben zum Beispiel. Und unser Kollege hier vom Alfred-Wegener-Institut, der hat eben dann eben dieselben Fische eben beispielsweise auf bestimmte Tumoren untersucht. Und da konnten wir schon feststellen, dass je mehr von diesen Schadstoffen auch in den Fischen messbar waren, umso höher ist auch die Tumorrate.
Die gute Nachricht, selbst wenn das Fischfilet auf unserem Teller durch Munitionsreste belastet wäre, könnten wir es gefahrlos essen, sagt die Wissenschaftlerin. Und wo viel Munition auf dem Meeresgrund liegt, darf sowieso nicht gefischt werden. Aber für die Meeresumwelt ist die rostende Munition trotzdem ein Problem.
Die Meereslebewesen, die dann im direkten Umkreis leben, können dadurch eben tatsächlich so schwer geschädigt werden, auch langfristig, dass wir nicht wissen, sterben bestimmte Arten vielleicht nur durch diese Munitionsbestandteile.
Daran müsse jetzt weiter geforscht werden. Die letzten 4,5 Jahre North Sea Wrack Projekt haben gezeigt, aus versunkenen Kriegsschiffen in der Nordsee tritt noch immer Sprengstoff aus, meist krebserregendes TNT. Damit die Politik einschätzen kann, wo besonders schnell geborgen werden muss, gibt es nun die Karte. Darin ist verzeichnet, welches Wrack wie umweltschädlich ist. Nach und nach sollen noch mehr Wracks eingetragen werden. Und ein Nachfolgeprojekt von North Sea Wrecks unter der Leitung vom AWI, dem Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, ist auch schon in den Startlöchern. Dazu AWI-Wissenschaftler Dr. Matthias Brenner.
Da wird es auch um Hotspots von Munition in der Nordsee gehen, allerdings mehr hin zu Bergungsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen anderer Fokus. Weg von der Grundlagenforschung, mehr Richtung Handlungsvorschläge.
Wrackkarten und Bergungsmöglichkeiten. Versunkene Schiffe und Munition aus den Weltkriegen werden kartiert und vielleicht später aus der Nordsee geholt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Bei der Geldanlage im Internet ist größte Vorsicht geboten. Betrüger versuchen, Anleger zu vermeintlich lukrativen Investitionen zu verleiten. Doch das Geld landet tatsächlich auf Konten Krimineller. Vor einigen Anbietern hat die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kürzlich sogar offiziell gewarnt. Wie betrügerischer Cybertrade funktioniert und wie man sich am besten davor schützt, der Verbrauchertipp von Daniela Siebert.
Betrüger im Cybertrade lotsen die Opfer mit ihrem Geld in vermeintlich lukrative Anlagen, zum Beispiel in Kryptowährungen, in Devisen oder in Wetten auf Kursentwicklungen, etwa von Aktien oder Rohstoffen. Dazu bauen sie professionelle Internetseiten, die auf Laien völlig seriös wirken. Manche Opfer stöbern diese Seiten selbst im Internet auf, andere leiten die Betrüger über gefälschte Artikel oder Empfehlungen in Online-Medien dorthin, neuerdings auch über Dating-Portale, berichtet Kriminaldirektorin Sarah Saft vom Bundeskriminalamt. Im zweiten Schritt geben die Anlagewilligen gutgläubig ihre Telefonnummer an die Kriminellen. Sarah Saft.
Das Prinzip ist natürlich immer das gleiche, also man versucht Vertrauen aufzubauen. In der Regel funktioniert es über einen telefonischen Kontakt. Wenn die Opfer sich auf der Website registriert haben, meldet sich ein vermeintlicher Finanzagent telefonisch beim Opfer, ist so natürlich in der Lage, das Opfer kennenzulernen, auch das Opfer zu ersten kleinen Investitionen zu animieren.
Manche Kriminelle schütten auf erste kleine Einzahlungen sogar Gewinne aus, um die Betrogenen noch zu höheren Investitionen zu verleiten. Besonders perfide sind auch vermeintliche Hilfsangebote, etwa wenn die Täter zur Unterstützung einen Fernzugriff auf den Computer haben wollen oder eine krisenhafte Entwicklung vorgaukeln.
Wenn eben dann die Investitionen abgeschöpft sind, dieser Kurseinbruch simuliert wurde, merkt das Opfer ja, dass das Geld verloren ist erstmalig. Unter Umständen kann es dann auch noch sein, dass sich ein vermeintlicher Helfer meldet, der Unterstützung bei der Rückgewinnung bzw. beim Ausgleich des Verlustes anbietet. Aber auch dabei handelt es sich einfach um die fortgesetzte Betrugsmasche.
Wer von Anfang an auf verlässliche Informationen setzt, verringert die Gefahr, auf Betrüger hereinzufallen.
Wenn man in spekulative Angebote investieren möchte, sollte man sich zunächst lieber unabhängig informieren, unabhängigen Rat einholen von bekannten, vertrauten Finanzberatern oder der Hausbank. Und wenn man dann doch ins Auge fasst, über Online-Plattformen zu investieren, sollte man die Plattform natürlich vorher intensiv recherchieren.
Im Internet, bei Verbraucherzentralen etwa. Eine besonders gute Quelle ist die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Behörde hat ein wachsames Auge auf die meisten Anlageangebote, die sich in deutscher Sprache an den einheimischen Markt wenden. Denn die benötigen in der Regel eine BaFin-Lizenz, Sprecherin Dominika Kuhler.
Es gibt eine Webseite, www.bafin.de. Da gibt es eine Datenbank, wo ich alle Unternehmen recherchieren kann, die entweder eine Lizenz der BaFin haben oder auch eine Lizenz aus dem EU-Ausland.
Betrüger, die nur so tun, als ob sie Cybertrade betreiben, wird man in diesem Register also nicht finden. Darüber hinaus nennt Dominika Kuhler verdächtige Indizien, an denen man sich orientieren kann.
Also man sollte natürlich bei Angeboten misstrauisch werden, wo ein sehr hoher Gewinn versprochen wird bei geringem Risiko. Ich sollte als Verbraucher mich aus vielen Quellen informieren, wissen, was kaufe ich da eigentlich, was ist das für ein Anlageprodukt.
Zweifel sollten auch aufkommen, wenn die Angebote sprachliche Fehler enthalten. Wichtiger Kontrollpunkt ist das Impressum der Internetseite. Es sollte vorhanden und vollständig sein. Wenn die Bankverbindung aber zu Drittfirmen führe, sei auch das ein Indiz für einen Betrug, betont Sarah Saft. Wer glaubt, Betrügern aufgesessen zu sein, sollte sich als erstes an die Bank wenden, über die das Geld überwiesen wurde, rät die BKA-Expertin. Denn eventuell lässt es sich noch zurückbuchen. Und man sollte Anzeige bei der Polizei erstatten und die BaFin informieren.
Das war der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Die Union beantragt einen Untersuchungsausschuss in Sachen Warburg-Steuerskandal und NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist zu Besuch in Kiew. Zwei der Themen ab 10 nach 12 bei Bettina Klein. Und mit diesem Hinweis endet Umwelt und Verbraucher. Ich bin Susanne Kuhlmann und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.